Ja, lieve Geschwister, ich möchte erstens euch alle recht herzlich grüßen, die Brüder und Schwestern in Neuhofen, wo ich dienen darf. Die haben mir auch wirklich ausdrücklich darum gebeten, die meist herzliche Grüße zu überbieten. Und wir sagen das auch, sie sagen das dann so immer mit die lieben Grüßen und schenke dir euch Lieben im Glauben, wie Paulus das auch sagt, Lieben im Glauben, die Lieben im Glauben in Titus Kapitel 3, Vers 15. Und ich selbst möchte euch sehr für den großzügigen Empfang danken, die Peter Drost. Hier sagt Peter Drost, ich mache das so, ich sage Peter Drost. Und ich da gestern erhalten haben, ihr lieber Pfarrer und Älteste und Diakon, die haben uns wirklich verwöhnt mit einem königlichen Mahl, vor dem ich auch herzlich im Namen von Peter danken darf. Heute werden wir gerne miteinander lesen in diese Gottesdienst und nachdenken über Worte des Apostels Paulus aus dem Brief des Apostels an seinen Mitarbeiter Titus. Die Text hast du schon gesehen, das ist Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Aber heute Morgen habe ich gedacht, ja, es ist vielleicht gut, dass wir zuerst hören, was dem voraussteht. Man wird vielleicht nicht sehr oft lesen in Titus' Brief, und also, wie komt Paulus hier aan? We willen lezen kapitel 2, ab vers 1, en dan zijn die laatste 5 verse, dat is de predigtext. Ja. De senior moest een lezenbrille gebruiken, en dan beter.
Willst du delegieren an mich?
Oh, gerne, gerne. Wenn du magst, bitte.
Ich habe auch die Bibel, die ihr habt, wenn ihr sie mitgenommen habt. Titus, Kapitel 2. Die ersten 15 Verse, alle, gell? Gut. Du aber rede, wie es der gesunden Lehre entspricht. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Ebenso den alten Frauen, dass ihre Haltung sein soll, wie es sich für Heilige gehört, nicht verleumderisch, nicht vielem Wein ergeben, Lehrerinnen des Guten, dass sie die jungen Frauen lehren, ihre Männer und die Kinder zu lieben, besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, ihren Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Genauso ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen, und erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild, gute Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit Ernsthaftigkeit, mit gesundem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt wird, weil er nichts Böses über euch sagen kann. Den Knechten sage, dass sie sich ihren Herrn unterordnen, in allen Dingen zu gefallen suchen und nicht widersprechen. Nicht veruntreuen, sondern verlässliche Treue erzeigen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, in jeder Hinsicht Ehre erweisen. Und jetzt die Verse des Predigttextes. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, warten. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Solches rede und ermahne und weise mit allem Nachdruck zurecht. Niemand soll dich dafür verachten. Amen.
Danke, Reinhard. Wollen wir beten? Herr, unser Gott, sprich du jetzt in deinem Wort durch die Kraft deines Heiligen Geistes zu jedem und jeder von uns. Besonders auch die zu Hause später nicht hören. Und lass uns hören, was wir brauchen. Und was wir brauchen, auch wirklich hören. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Also fangen wir gleich mit Vers 12 an. Was da steht. Können wir das wirklich? Können wir nein sagen? Absagen, wie der Apostel es dort formuliert. Den weltlichen Begierden absagen. Und das in dieser Zeit? Klingt doch möglich. Ist es wirklich möglich, der Herrschaft von Gier und Lust und Zorn oder Schüchtern zu entkommen? Wenn man denkt, aber das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich könnte es. Sogar Christen können manchmal verfallen in eine Art von, wie das so schön im Neudeutsch man sagt, Sin-Management. Sünden-Management. Kennst du das? Als ob man sagen würde, seh mal hier, wir werden immer Sklaven einiger Sünden sein. Nie werden wir wirklich über Sünden siegen können. Das Beste, worauf wir hoffen können, ist sie sozusagen ein bisschen in Ketten zu halten. Vielleicht werden wir Verantwortungsgruppen haben oder Selbsthilfegruppen, aber wir bleiben immer wieder sündig. Eigentlich kommen wir niemals weiter. So etwas höre ich oftmals in christlichen Gruppen und Kirchen. Und ja, vorsichtig, das stimmt. Die Sünde bleibt eine Realität für ein Christ, auch für ein wiedergeboren Christ. Aber jetzt pass auf. Es geht nicht um Selbsthilfe. Wir lesen hier, die Gnade Gottes ist erschienen. Dus lieve, dat is een wunderbare vers. Die Gnade Gottes ist erschienen. Aber was ist Gnade? Manchmal habe ich zu den Leuten gesagt, besonders zu Leuten, die noch nie einen Bibelvers gelesen haben, und die fragen dann, Gnade, ihr Reformierten redet immer von Gnade, und ihr singt so gern Amazing Grace. Aber was ist das eigentlich, Gnade? Ich sage dann, betrachte es zuerst mal als Hilfe. Hilfe, die ich nicht verdient habe. Gottes Hilfe. Du brauchst Hilfe in diesem Bereich. Und da sagst du auch, ja, dafür brauche ich wirklich Hilfe. Und die gute Nachricht, Gottes Hilfe ist erschienen. Es bleibt also nicht, ich habe es versucht und versucht und versucht, aber ich kann diese Dingen niemals bezien. Ich weiß, ja, wieder vorsichtig, auch das ist richtig. Du kannst es nicht. Gottes Hilfe ist da. Und sein Name ist Jesus. Und das ist genug. Er ist der allmächtige, lebendige Gott, die das Universum geschaffen hat. Er kann das tun. Glaubst du nicht, dass dieser lebendiger Gott deine Sünde besiegen könnte? Gut, ich nehme an, du könntest das nicht. Aber er. Das ist es, worüber wir hier heute Morgen sprechen. Gottes Hilfe ist erschienen. Und es ist keine Selbsthilfe. Das ist immer die Sache. Es geht um Kreuz und Auferstehung. Das ist der Kern dieses zweiten Kapitels. Und der erklärt auch die ersten 10 ganz praktische, konkrete Verse. Denn warum sollen wir uns so und so verhalten in der Welt? Weil eben die heilsame Gnade Gottes alle Menschen erschienen ist. Das ist die Zeitenwende. Kreuz und Auferstehung hat alles verändert. Ich sage es einmal so. Normalerweise müsste der Vorarlbergische Tageszeitung, müsste der Oberösterreichische Nachrichten, müsste jeder österreichische Zeitung auf dieser Welt, in jeder Zeitung, jeden Tag die ersten 3 Seiten berichten über Kreuz und Auferstehung. Als die große Nachricht. Nicht nur zu Ostern, sondern jeden Tag, weil das so entscheidend ist. Der Tod ist besiegt und es gibt einen lebendigen Gott. Und nicht nur die Zeitung, die Nachrichtensender müssten das immer fragen. Gleich was in dieser Welt passiert, das ist das Entscheidende. Das heißt also, tiefe Reue. Denn was passiert so oft mit unseren Sünden und Leidenschaften? Wir wollen sie eigentlich immer noch. Tief in uns drin denken wir irgendwie, stimmt. Ich kann nicht mehr nach ihnen leben, ich will nicht mehr von ihnen nach ihnen davon beherrscht werden. Aber ich mag sie trotzdem. Ich mag sie. Und was sagt Jesus? Nein, du musst umkehren. Du musst nein sagen. Ich habe genug davon. Es muss sterben. Du kannst sie nicht in einem Käfig angekettet lassen. Sie müssen sterben. Und genau darum geht es bei Gottes Gnade, das Kreuz, die Auferstehung und das Töten meiner sündlichen Gewohnheiten, die Bekehrung. Ich hatte einen Mann in meinem ersten Dorf in den Niederlanden, der hatte ein großes Problem, Alkohol. Aber es kam Kampf in seinem Leben, er hat das Evangelium verstanden. Er möchte anders werden. Und die Wörter Wiedergeburt, Erneuerung, Heiliger Geist, es hat ihm Hoffnung gegeben. Aber es war schwierig. Und als er eines Tages, du musst wissen, unser Dorf entlang, das Dorf war entlang eines Kanal. Und das Kanal war Kilometer lang. Und alle 500 Meter gab es eine Kneipe. Und als er eines Tages die straat entlang ging, zijn gebed ging zo. Jezus, het doet me zo leid. Aber ich muss einen drink nemen. Ich kann die Kneipe dort sehen. Und ich muss da reingehen. Aber oh Jezus, bitte, ich brauche deine Hilfe. Das war zo sterk. Er ging in die Kneipe. Und der Mann fragte, was darf sein? Und der Mann hörte zichzelf sagen. Ein Kaffee. Irgendwie kam die Hilfe in diesem Moment. Solche Dinge können passieren und sie passieren. Weil diese heilsame Gnade erschienen ist. Und sagt er in Vers 12, und uns erzieht. Interessant, erziehen. Gott nimmt uns, Peter hat daarvan gisteravond geredet, Gott nimmt uns in die Zucht. Daarvan is hier die reden. Er neemt ons in die zucht des Glaubens. En dat geschieht door den Heiligen Geist. Nou ja, dat moest ik natuurlijk een beetje erklären. Wenn wir zum Glauben kommen, dan is dat ja niet nur eine intellektuelle Erkenntnis, sondern wir werden durch den Heiligen Geist in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott gesetzt. In einer Beziehung. Ja, man heute redet sehr viel über, was da so alles unter die Hirn ist hier, unter die Decke. Millionen, Millionen kleine Stückchen, die dafür sorgen, dass wir auch Beziehungen lieben. Dann denke ich mal immer, was wir heute gehört haben, das doppelte Liebegebot, das war schon tausende Jahre in der Bibel. Wir leben in einer Beziehung zu Gott und in einer Beziehung zum Nächsten. Gott hat uns in einer Beziehung gesetzt. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, dann fängt er an, uns auch zu verändern. Ist jemand in Christus, sagt Paulus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Aber diese Veränderung, das wissen wir ja alle, ist nicht ganz plötzlich da. Dass mit einem Mal der alte Adam und die alte Eva ganz groß sind. Und nur noch der Heilige Geist da ist, sondern da ist ein Kampf. Das Wort, das hier gebraucht wird in Griechisch, heißt paideuo. Und das kennen wir eigentlich alle in der Pädagogik. Im Griechischen pais, das ist das Kind, und der hodos, das ist der Weg. Paidagogos. Also einem Kind den Weg zeigen. Das ist das in die Zucht nehmen. Ich weiß nicht, wie das hier ausfällt, aber wir denken dabei, in die Zucht nehmen, so ein bisschen an auspeitschen. Aber so etwas ist hier nicht gemeint. Sondern den Weg zeigen. Das tut der Geist. Er zeigt uns den Weg. Mit Verboten, aber auch mit Geboten. Das ist klar, ja. Dass er uns sagt, Verboten, das ist nicht in Ordnung. So zu leben, wie du früher gelebt hast in deinem weltlichen Begehren, das soll nicht sein. Das ist dir verboten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht hochmütig sein. All das Dinge, wovon der Geist klar sagt, hey, das sind sie nicht als Christ. Aber, und jetzt hören wir auf, es sind eben auch die Gebote, wo Gott uns auffordert. Und das ist manchmal schwerer zu leben als die Verbote. Ich erlebe das immer wieder bei Gläubigen, dass die Verboten, ja, das versteht man, das ist überhaupt kein Problem. Also wo klar gesagt wird, das und das darfst du nicht tun. Das ist in Ordnung. Ein wenig Moralist sind wir schon da. Doch. Aber das, was freiheitlich geboten wird, gerade so der Begriff Freiheit. Was sagt Paulus in Galater 5? Brüder und Schwestern, zur Freiheit hat Christus dich gerufen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Fürchte dich nicht. Freue dich. Es ist ja ein Befehl, aber wie eine fröhliche Aufforderung. Na, da hat mancher Christ Schwierigkeiten mit. Und weißt du warum? Weil der Widersacher sie hindert. Die Widersacher, wir haben davon gehört in Vers 8. Er lässt den Christen immer glauben, dass wir das und das und das tun müssen, wie so ein preußischer Unteroffizier seiner Kompanie Befehle gibt. Und so müssen wir die dann ausführen. Aber der Teufel versteht glauben völlig verkehrt. Sondern man kann sagen, die Verboten sind gemeint als Hinweise. Weisung, so übersetzt Martin Buber die Tora, das Gesetz. Weisung, wo der Lehrer sagt, mach das doch nicht, sondern klappt es nicht. Und die Gebote, mach das so. Dann bist du befreit zum wunderbaren Leben. Nou, das ist die Disziplin des Glaubens, die tatsächlich in uns passiert, wenn wir beten um den Heiligen Geist. Dass er uns so verändert, damit wir so leben. Und ich sage nochmals, das ist ein Prozess, dieser Zucht, dieser Disziplin. Das ist ein Prozess. indem wir auch immer wieder den Heiligen Geist brauchen. Ähnlich so, sag mal, wie ein Tennisstar, Superstar, der hat auch einen Trainer. Manche haben schon 4, 5 Trainer. Wie heißt der Mann nochmal, die Sportnachrichten nennen ihn immer wieder. Der spielt so gut. Der Novak Djokovic. Kennst du die? Obwohl der Weltranglisten eerster is, speelt beter als jeder ander. Der had coaches. Die kunnen ihn immer nog beter maken. Genauso für uns Christen. Wir brauchen immer wieder unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der gute Meister, der uns immer wieder durch sein Wort in die biblische Lehre uns sucht, nimmt. Mein alter Pfarrer hat immer gelesen, die 10 Geboten im Morgengottesdienst und dann gesagt, wir stellen uns unter die evangelische Zucht des Heiligen Gesetzes. Evangelische Zucht des Heiligen Gesetzes. Schauen wir weiter. Vers 13 bis 14. Wir warten auf die selige Hoffnung. Warum ist Hoffnung so wichtig? Und warum ist es am besten, dat wir Christen in unser Land, in unsere Stadt, in unserem Dorf Hoffnungsträger sind? Wenn wir ein gottgefälliges Leben führen wollen. Wie können wir zurück und nach vorne schauen? Was denkst du? Ich denke, so hat Gott uns geschaffen. Der Herr gibt uns das Leben und er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß, dass der Mensch Hoffnung braucht. Auch in dieser Zeit, Hoffnung. Ich war im Sommer ein paar Tage in London für eine Konferenz in Westminster. Immer toll für einen Pfarrer der ERKWB, die Kirche des Westminster Bekenntnisses. Ich habe da die vehemente Proteste gegen Boris Johnson gesehen, aber auch die Churchill War Rooms besucht. Ein Museum direkt dagegenüber. Ein Museum zur Erforschung des Lebens des Winston Churchills. Und ich muss sagen, ich habe mit Bewunderung auf Churchill zurückgeblickt. 1940, Dünkirchen, als die Briten wirklich allein da standen. Und alles, was daarna volgde, 40, 41, 42. Und das waren dunkle Tage für Großbritannien. Und vernünftige Stimmen sagten, wir sollten verhandeln mit Nazi-Deutschland, wir sollten verhandeln mit Adolf Hitler. Aber Churchill, durch seinen unbeugsamen Charakter und die Reden, die er hielt, Churchill hielt in Großbritannien die Hoffnung aufrecht, dass im Gegensatz zu dem, was man sehen könnte, und was schlimm aussah, es eine wunderbare Zukunft geben würde, wenn man ausharrt. Und die ist dann am Ende auch gekommen. Und als Christen haben wir eine viel größere Geschichte. Wir blicken zurück auf Gottes Schöpfung, und dann die Katastrophe des Sündenfalls, aber dann all die Verheißungen im Alten Testament, wie er auf den Retter hinweist. Du hast es schon mitbelebt in die Predigtserie über Daniel. Die Weisung von den Menschen so. Den Gott erschenken wird, um sein Volk von Tod und Sünde zu erlösen. Und dann blicken wir 2000 Jahre zurück auf den Herrn Jesus, der diese Verheißungen herrlich hat erfüllt. Wir können also darauf zurückblicken. Und sehen, Gott hat al zijn verheißungen gehalten. Er zorgt voor ons, voor onze grondbedürfnis. Maar Jezus had meer gezegd. Had gezegd, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, eine neue Welt einführen wird. Eine Welt der Rechtschaffenheit. und der Gottesfurcht. Eine Welt, die wir heute schwer verstehen können, weil sie so anders sein wird, aber so viel herrlicher auch, als alles, was wir jetzt kennen. Also ein Christ blickt zurück und schöpft Mut. Gott hat seine Verheißungen gehalten, alles, was er versprochen hat. Jesus alles vervuld. Und blickt dan met Vorfreude auch auf das, was der Herr versprochen hat. Denn wir wissen, er wird es tun. Er hat es immer getan. Hat er nicht immer seine Versprechungen gehalten? Für einen Christen ist das absolut fundamental, nicht? Wir haben eine glorreiche Hoffnung, die uns antreibt. Und wenn es das ist, wonach ich strebe, werde ich auch jetzt die Sünde kreuzen. Ich werde darum kämpfen, so zu leben, wie Gott es liebt. Denn das, wonach ich strebe, ist so viel größer und besser in Gottes Gnade. Und all das ist die herrliche Erscheinung unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, sagt Paulus. Da genau ruht unsere Hoffnung, und wir sind ihm so dankbar. Die gesegnete Hoffnung. Die Wiederkunft wird stattfinden. Wer weiß, wie bald. Das ist das, woran hier Titus und woran jeder Christen erinnert wird. Man kann sich also in seinen Verhalten ausrichten an den Menschen um einen herum, an der Familie, den Arbeitskollegen, an den Vorgesetzten, was die Gesellschaft über einen denkt. Aber entscheidend ist, Jesus Christus kommt wieder. Ich habe die Texte ausgewählt, die kann man vielleicht daher noch mitbekommen, die Texte, die dazu gehören. Er kommt als Hausherr, der Rechenschaft verlangt. Sei es, dass wir es zu Lebzeiten erwarten, oder wenn wir gestorben sind. Und dann vor dem Heiland stehen. Und er von uns Rechenschaft haben möchte, was da mit unserem Leben passiert ist. Ob wir wirklich uns von ihm haben in die Zucht nehmen lassen. Oder ob wir immer wieder den Heiligen Geist so ein bisschen in die Ecke gedeckt und dem alten Adam nachgegeben haben. Daran wird Titus hier erinnert. Und daran dürfen wir uns erinnern lassen. Zum Schluss. Ende Vers 14. Wie reinigt Jesus nun sich ein Volk? Ein Volk, das eifrig ist, Gutes zu tun. Ach, vergleich es einfach mit den falschen Lehren. Alles, was man von ihnen bekam, war so etwas wie Selbsthilfe. Versuchen dich zu verbessern. Hier gibt's ein Programm. Hier gibt es 5 Punkte zur Verbesserung. Gib dein Bestes, um so gut wie möglich zu sein. Aber sie konnten kein neues Leben hervorbringen. Es gab noch immer das gleiche faule Herz im Inneren. Ein Mensch könnte also sagen, ich muss Gutes tun, also dann will ich meine Pflicht tun, so gut ich kann. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Und das ist, weißt du, das ist ein Kampf, den du verlierst. Denn wenn du gegen das kämpfst, was du tief im Inneren eigentlich willst, am Ende wird sich das, was du wirklich willst, durchsetzen. Aber und das ist so erstaunlich, Jesus Christus, er sagt, ich mache dich neu. Je brengt Hoffnung, Zukunft, in der alles neu gemacht wird. Und schon jetzt macht uns innerlich neu. Es ist nicht nur eine Pflicht, Gutes zu tun. Es ist nicht wie, du solltest Besseres tun. Sonst? Nein, es wird ein Eifer, Gutes zu tun. Einen neuen Antrieb in uns. Ich will gerne Gutes tun. Und wenn ich wieder etwas Schlechtes tue, ärgere ich mich. Das war falsch. Ich bin gespannt darauf, Gutes zu tun. Und ihr habt es schon natürlich die ganze Zeit schon gemerkt, das ist eine Spannung in uns. Wir sind unglücklich, wenn wir nicht Gutes tun. Du fängst an, anders zu denken, wenn der Herr Jesus uns berührt und uns neu macht. Dann ist er Reinheit, keine Unterdrückung. In Wirklichkeit eine Befreiung. Reinheit ist dann kein kalte Pflicht, aber ein brennendes Verlangen und ein liebevoller Dienst, sich hinzugeben, entleert uns nicht. Liebe erfüllt uns, damit wir uns hingeben im Dienst für andere. Siehst du? All das ist nur dann wahr, wenn der Herr Jesus uns innerlich erneuert hat. Dann sind wir eifrig, Gutes zu tun. Ja, das ist ein Phrase, immer taucht die hier wieder auf. Tun, was gut ist. Muss man zu Hause mal erzählen, wie oft Paulus das schreibt an Titus. Tun, was gut ist. Und jawohl, hier ist die kleine Mann, Titus. Allein auf den großen Insel Krete, vielleicht war es jemand schon einmal auf den Touristen Insel Kreta. Von Paulus mit der Leitung betraut, um zu versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Frager, woher sollte er seine Autoriteit beziehen? Kleiner Mann, was nun? Schau mal vers 15. Diese Reden und ermahnen und weisen zurecht mit ganzem Ernst. Niemand zal dich verachten. Wat helpt dir daarvan? Ook in de gemeente. En ook in het dorp waar du leefst. Ik herinner mich aan een Geschichte, waarvan mijn broeder André, Luftwaffenofficier, erzählte. Er war Flugkommandant einer Gruppe von Piloten. Und sie hatten einen bestimmten Flieger, der sehr schlecht in der Pünktlichkeit war. Das ist auch ein Thema gestern Abend. Pünktlichkeit. In die wunderbaren Briefe für seine Kinder, die Peter gelesen hat. Der war sehr schlecht in der Pünktlichkeit. Kam also normalerweise viel zu spät. Und der Sergeant, der für seine Abteilung verantwortlich war, wurde mehr und mehr irritiert. Und versetzte ihn schließlich in die Pflicht. Was dann bedeutete, dass unser Freund als sein Flugkommandant die Anklage anhören musste und ihn entweder entlassen oder eine angemessene Strafe aussprechen. Und die Gerüchte von seinen Kameraden waren, dass er davon total unbeeindruckt war. Es stört ihn gar nicht. Die haben mir nicht zu sagen, was ich tun muss. Und so weiter und so weiter. André hatte den Sitzungsraum entsprechend hergerichtet und man befiehlt den Flieger hineinzukommen. Er wird zwischen einer Eskorte hineinmarschiert, das geht in der Armee. Er wendet sich an den Tisch und dann fängt unser Bruder André an, die Vorbemerkungen so feierlich wie möglich vorzulesen. Und sein Gesicht wurde immer finsterer. Das Nächste, was alle sagen, war dieser Flieger, der einfach weinend vor ihnen stand. Was war passiert? Die Antwort ist, bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Sache auf einer sehr persönlichen Ebene betrachtet. Aber plötzlich, vor dem Kommandant, vor dem Tisch und allem, was da vorging, wurde ihm klar, ich habe mit einer Autorität zu tun, der weit über das hinausging, was er sich vorher vorstellen konnte. Hier war eine Autorität, die letztendlich bestimmen würde, was mit ihm geschehen soll. Ich denke vielleicht eine Illustration, die hilfreich ist. Denn wenn wir tatsächlich die Worte des lebendigen Gottes reden durch die Heilige Schrift, dann ist es nicht meine Meinung, meine Autorität, aber seine. Und Paulus sagt uns in Römer 3, dass jeder Mund gestopft werden wird an jenem Tag, wenn das Gericht kommt. Die Menschen, die bis jetzt voll sind von ihrer eigenen Meinung und was sie denken, und es gibt so einige Meinungen in unserem Land, und wie sie sich rechtfertigen und so weiter, sie werden zum Schweigen gebracht vor den lebendigen Gott. Siehst du? Wir haben nicht aus uns selbst heraus Autorität, sondern weil wir unseren König dienen. Und wir seine Botschafter. Wenn wir seine Botschafter sind und sein bindendes Wort verkündigen. En daarom is het dat Paulus zu Titus sagt, niemand zal dich verachten. Want ik ben sicher, er wird es auch uns sagen, wenn wir Gottes Botschaft erhalten. Als Pfarrer, als Älteste, Diakon, als Gemeindeglied, dann kommen wir mit Gottes Autorität. Und genau darum sollen wir es tun. Das ist es, was den Titus befähigte. Zu älteren Männern und Frauen und zu Kindern dort zu sprechen. Und wir können uns davon ermutigen lassen. Sehr sogar. Amen.